bitte schön. Also der Herr Netzmann trägt jetzt praktisch den Vortrag von Peter Grablei vor.
Darf ich nur vorwegschieben, da Frau Wunschel in ihrer stillen Bescheidenheit sagt, dass sie vielleicht in der Betonung Sorgen hat, muss ich aber fairnesshalber sagen, dass sie schon bei Minetti und Ebert Eschenbach angefragt hat, die haben abgelehnt. Und da musste ich mich heute vor einer Castingshow untersuchen, das waren 20 Bewerber. Also ich bin dankbar, also ich möchte mit Dank für das Vertrauen relativ fehlerfrei vorzulesen, das vorlesen, was Herr Grablei für unseren Salon geschrieben hat. Er hat das Ganze vorangestellt, die Zusammenfassung, die staatliche Plankommission, ökonomischer Generalstab, Anspruch und Wirklichkeit. Als Frau Hohnstock das Thema SPK als Ergänzung zu den Berichten der Generaldirektoren über die DDR-Wirtschaft vorschlug, habe ich mich damit schwer gefragt. Heißt es doch mit dem Abstand und Erkenntnisgewinn von fast 30 Jahren das Thema glaubhaft gestalten, ohne unsere Anstrengungen und Erfolge zu überhöhen oder unsere Fehler und Irrtümer schönzureden. Ich versuche mit meinen persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen einen Diskussionsbeitrag zur Rolle der zentralen staatlichen Planung zu leisten. Auf jeden Fall ist das Thema historisch zu betrachten und zu bewerten. Die sozialistische Planwirtschaft und ihr Organ, die staatliche Plankommission, waren in einem ganz anderen gesellschaftlichen System eingebettet. Das Zeit seines Bestehens in einem Überlebenskampf zwischen beiden Weltsystemen und der Ost-West-Auseinandersetzung stand. Ich zitiere Brecht deswegen aus dem Gedicht an die Nachgeborenen und das Zitat heißt »Gedenkt unser mit Nachsicht«. Die staatliche Plankommission als ökonomischer Generalstab. Die SPK war Organ des Ministerrats der DDR. Sie hatte kein Weisungsrecht gegenüber den Ministerien. Hier flossen alle wichtigen ökonomischen Beziehungen des Landes zusammen. Die wichtigsten Partner waren das Ministerium für Finanzen, die Zentralverwaltung für Statistik und die Rechenzentren des Landes. Die SPK hatte 1200 qualifizierte Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstanden. Weitere 800 Wissenschaftler und Fachleute waren im Ökonomischen Forschungsinstitut, im Rechenzentrum, in der Bilanzinspektion, im staatlichen Büro für Investitionen und ca. 300 in den wirtschaftspolitischen Abteilungen der Botschaft der DDR tätig. Die SPK war verantwortlich für erstens die Ausarbeitung und Koordinierung der Volkswirtschaftspläne, zweitens die Territorialkoordinierung, wozu gesondert berichtet wird, und drittens die internationale Abstimmung der Volkswirtschaftspläne mit den befreundeten Staaten im RGB. Auch ökonomische Analysen und Vorschläge für die Parteiführung gehörten zu ihrer Verantwortung. Dabei wurde die SPK in der Regel zurückgepfiffen und kritisiert. Ernste Ermahnungen und Warnungen wie 1970, 75, 86 und 88 blieben ungehört oder standen unter der Kritik, die Generallinie der Partei anzugreifen. Einiges zur geschichtlichen Entwicklung der Planung. Planungsprozesse sind uralt. Schon immer versuchten die Menschen, ihre Zukunft sinnvoll zu gestalten und die Kooperation planvoll zu organisieren. Der Bau der Pyramiden und die ägyptischen Bewässerungssysteme wurden ebenso geplant wie das Straßenwesen und die Wasserleitungen im alten Rom. Jeder Konzern plant seine Marktstrategie und seinen Ausbau. Die Industrialisierung Russlands und der Sieg über den Faschismus im Zweiten Weltkrieg wäre ohne straffe zentralistische Planung nicht möglich gewesen. Das Urbild sozialistischer Planung war der Europlan zur Elektrifizierung Russlands, für die eine Kommission von Wissenschaftlern und Technikern berufen wurde. Das war die Geburtsstunde des Gosplan. Auch heute hat eine langfristige Planung nicht an Bedeutung verloren. Die meisten gesellschaftlichen Prozesse, wie der Umgang mit dem Klimawandel oder die Energiewirtschaft mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien und den Folgemaßnahmen wie dem Fernleitungsbau bis zu den Unterschieden in den Netzentgelten, lassen sich nicht in den fünfjährigen Wahlperioden der Politik disponieren. Ein Riesenproblem werden die sozialen Auswirkungen der Industrie 4.0 und der Einsatz künstlicher Intelligenz sein. Schätzungen gehen davon aus, dass in 25 Jahren fast die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze wegfallen. Darauf muss die Gesellschaft eine Antwort finden. Vom Mindesteinkommen bis zum Bildungssystem. Einige Gedanken, das neue, der sozialistische Volksbildungsplan ging aber über alle solche Überlegungen und Erfahrungen hinaus. Es ging darum, die Planung und Koordinierung der gesamten Volkswirtschaft in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und Verflechtung zu gestalten. Das Gesetz der planmäßigen proportionalen Entwicklung sollte als Regulator der Produktion an die Stelle des Wertgesetzes und seiner unkontrollierten anarchischen Wirkung treten. Dem lag das theoretische Konzept der Erkennbarkeit der Welt und der gesellschaftlichen Erfordernisse zugrunde, das durch das bewusste Handeln der Menschen gestaltet werden kann und muss. Und hier liegen im doppelten Sinne der Grundirrtum und die Grenzen der sozialistischen Planwirtschaft. Erstens, wer bestimmt und formuliert die gesellschaftlichen Erfordernisse? Das konnte nach Lage der Dinge nur das Primat der Politik und Partei sein. Zweitens, das Bewusstsein allein reicht als Antrieb nicht aus, um ohne Marktwirtschaft höchste Leistungen und Innovationen freizusetzen. Der Sozialismus hat die Nabelschnur zwischen Produktivität und Eigennutz getrennt, frohlockte der USA-Präsidentenberater Brzezinski. Trotz dieser Widersprüche ist es in 40 Jahren Planwirtschaft gelungen, das kleine Land mit seinen Kriegszerstörungen, der Umsiedler, der Flüchtlingswelle nach dem Krieg und den einschneidenden Disproportionen aus der Spaltung zu einem international geachteten, modernen Industriestaat mit hochentwickelter Landwirtschaft zu entwickeln. Unter den AGB-Ländern nahm die DDR so im Lebensstandard und der Leistungsfähigkeit den ersten Platz ein. Mit dem ersten Zwei-Jahr-Plan 1948 und den folgenden Fünf-Jahr-Plänen wurden die Kräfte zulasten der Konsumgüterindustrie auf die Überwindung der Disproportionen aus der Spaltung und den Aufbau der Schwerindustrie konzentriert. So zum Beispiel das ECO, Schwarze Pumpe oder dem eigenen Überseehafen Rostock und einer Werftindustrie. Es zeigte sich dann aber Grenzen des extensiven Wachstums. 1962 wurde daher das Konzept der neuen ökonomischen Politik, das NÖS, entwickelt, in das auch Überlegungen aus der Kybernetik zu selbstregulierenden Systemen Pate standen. Bei zentraler Planung der Grundrichtungen sollte die Umsetzung über ökonomische Hebel mit Gewinn- und Gewinnverwendung stimuliert und geleitet werden. Etwa 1965 bis 1967 geriet das von Ulbricht geförderte NÖS aber immer mehr in die Kritik der konservativen Kräfte im Politbüro. Man fürchtete um die Rolle der Partei, wenn der Hauptbuchhalter mehr Einfluss hätte als der Parteisekretär. Dazu kamen aus Moskau zunehmende ähnlich motivierte Mahnungen, wobei Brezhnev auch im NÖS wohl einen deutschen Sonderweg und die Abkopplung vom sowjetischen Planungssystem sah. Mit Honecker erfolgte 1970 ein Paradigmenwechsel, weg von der vorrangigen Industrialisierungspolitik und der hohen Akkumulationsrate hin zur Hauptaufgabe, der vorrangigen Entwicklung des Lebensstandards. Das führte auch zurück zum Zentralismus und dem absoluten Primat der Politik, was sich unter anderem im ständigen Streit zwischen den geforderten jährlichen Zuwachsraten von 4% des Nationaleinkommens und den von der SPK möglich gehaltenen 3% ausdrückte. Einige Gedanken zu Planungsinstrumenten und der Arbeitsweise der SPK. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit dem Modell der Verflechtungsbilanzierung lieferte den Planansatz und die Vorgaben nach Zweigen und Bereichen. Die Vorgaben in Zweigen waren weitgehend real. PKW-Produktion, Karosseriebleche, Reifen, Naturkautschuk, Synthesekautschuk mussten in sich stimmen. Wir hatten in der Abteilung Chemie zum Beispiel ein internes Verflechtungsmodell von 100 mal 100 Positionen. Ergebnis waren ca. 400 Staatsplanbilanzen nach Aufkommen und Verteilung. Das betraf dann ca. 50% des gesamten Produktionsvolumens. die in der Bilanzpyramide mit 600 Ministerbilanzen und 3500 Sortimentsbilanzen der Kombinate untersetzt wurden. Dazu kamen Vorgaben in der Liste wichtiger Erzeugnisse, meist Konsumgüter, Ex- und Importkennziffern, Gewinn und Abführung an den Staatshaushalt, Warenproduktion, Nettoproduktion und andere Aufgaben zu Wissenschaft und Technik, Arbeitskräfte und Lohnfonds und Investitionsgrößen. Die Vorgabe materieller Proportionen war determinierend, die finanziellen Kennziffern waren meist abgeleitete Größen. Abweichend von der ursprünglichen Dominanz der Fünfjahrpläne wurde der Jahresplan zur bestimmenden Methode, da die Veränderungen in der Durchführung, äußere Einflüsse und so weiter so am besten erfasst werden konnten. Die Arbeitsweise innerhalb der SPK war sehr sachlich. Der Vorsitzende Gerhard Schürer hatte das Motto formuliert: Die SPK muss sagen, was geht und was geht nicht. In mehreren Runden wurden in einem iterativen Prozess gegenseitige Annäherungen um Ressourcen gestritten und Zwischenentscheidungen gefällt, bis ein stimmiger Planansatz vorlag. Die Fachbereiche formulierten daraus die staatlichen Aufgaben für die Ministerien als Grundlage der Planausarbeitung in Kombinaten und Betrieben. Der Planrücklauf war zwangsläufig mit streitbaren Diskussionen und Kompromissen verbunden. In dieser Phase gab es keine Kommandowirtschaft. Erst die staatlichen Aufgaben des beschlossenen Planes waren Gesetz. Das schließt mehrfache Planänderungen, Planpräzisierungen und andere Kunstgriffe, die wir im Saal hier kennen, ein. Einiges zu bürokratische, zentralistische Verwaltungswirtschaft. Die Zuspitzung der ökonomischen Probleme Mitte der 80er Jahre führte zu einer weiteren Bürokratisierung. Günter Mittag nutzte die Möglichkeiten der zentralen Planung quasi zur Handsteuerung der Volkswirtschaft mit zentraler Monats- und Dekadenplanung aus. Statt strategisch Entscheidungen zu treffen, wurden Einzelfragen zentral entschieden. Das Reichsstahlkombinat erhielt zum Beispiel das Konsumgut Notenständer als einen Staatsplan auf. Der Staatssekretär Klopfer musste wöchentlich über Versorgungsfragen der Bevölkerung entscheiden, bis zur Produktion von Damenbinden oder der Plastikdeckel für Senfgläser. Der Staatssekretär für Investitionen Wolfgang Gress war auf den Großbaustellen unterwegs und disponierte die Kapazitäten an Rohrlegern. Hier füge ich persönlich ein, das machte vorher schon Kurt Fichtner. Und der Satz ging in der DDR um: Kurt Fichtner zog über die Baustellen und die Rohrleger hinter ihm her. Und verantwortlich war der Generaldirektor Manfred Dahms, zu dem die Rohrleger und Isolierer der DDR gehörten.
Ja, erzähl die Wahrheit, wo sie richtig war.
Also, das war Gress und vorher schon Kuhvieh, Kurt Fichtner, aber da ich hier den Altersdurchschnitt schon kurz über 30 sehe, kann ich ja die Namen nennen. Einige werden sich noch erinnern. Ich auch von meinen Baustellen. So, jetzt kommt ich, das ist aber Grablein. Musste monatlich Rapporte mit den stellvertretenden Ministern über die Erfüllung einzelner Positionen des Exports in die UdSSR durchführen. Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerrats, Wolfgang Rauchfuß, disponierte wöchentlich die Freigabe der Importe aus dem kapitalistischen Ausland und leitete den Arbeitsstab MTS, Materiell-Technische Sicherung der Volkswirtschaft. Einige Gedanken zur internationalen Plankoordinierung mit dem AGW. Für die Abstimmung der Fünfjahrpläne mit den Partnerländern war die SPK verantwortlich. Die gegenseitigen Lieferungen wurden nach Jahresscheiben, Waren und Warengruppen in Regierungsabkommen vereinbart und bildeten die Grundlage für die Handelsabkommen, in denen Preise und Lieferbedingungen durch den Außenhandel vereinbart wurden. Circa 60% des Außenhandelvolumens der DDR betraf die AGW-Länder und wurde damit langfristig gesteuert. Die Plankoordinierung gingen umfangreiche Gespräche, Vereinbarungen und Vorschläge zur wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit auf der Ebene von Betrieben und Kombinaten voraus. Wir stützten uns auf die Mitarbeit tausender Wissenschaftler und Betriebskollektive und auf die Arbeit unserer Mitarbeiter in den Botschaften. Die Plankoordinierung mit der UdSSR umfasste zum Beispiel für 5 Jahre ein Volumen von 300 Milliarden Mark. Sie war für die DDR lebenswichtig. Ohne die Rohstoffbezüge aus der SU war die DDR nicht lebensfähig. Und er bringt ein paar ausgewählte Beispiele. Ich kürze sie ab. Es wurden 17,1 Millionen Tonnen Erdöl, 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas, 2,2 Millionen Tonnen Weißstahl. Dann kommen Zahlenangaben, die werden es interessiert. Er hat noch eine Seite zwischengefügt, die kann man noch ergänzen. Also Kupfer, Blei, Zellstoffe, Papier. So, demgegenüber standen logischerweise Lieferungen aus der DDR, 1000 Reisezugwagen, 1200 Kühlwaggons, 1400 Großdieselmotoren, 720 Kräne, große Schiffe, Supertrauner, Fahrgastschiffe, 200 Millionen Rubel, Werkzeugmaschinen, Landmaschinen und vieles mehr. Die Rolle der Programmplanung. Volkswirtschaftliche Entwicklungsprogramme wurden meist extern von Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen außerhalb des Planansatzes erarbeitet und mussten dann in die Pläne eingeordnet und nicht selten auch regelrecht aufgepfropft werden. Positive Beispiele waren das Energieprogramm, das ausgehend von einer Prognose einen Zeithorizont von 20 Jahren umfasste und mit Vorschlägen zum Energiemix Atomkraft, Erdöl, Erdgas, Kohle bis hin zum Bau von Pipelines und Beteiligungen an der Rohstofferschließung in der UdSSR ging. Ähnlich positiv war 1958 das Chemieprogramm, wonach in einem Zeitraum von fast 15 Jahren die Produktion von Plasten, Chemiefasern und der Übergang der Petrolchemie mit Erdölimporten und dem Leitungsbau aus der UdSSR genauso geplant wurde wie die Entwicklung eines Chemieanlagenbaus und die Errichtung einer Chemiehochschule in Halle-Merseburg. Oft brachten die Programme aber auch die Proportionen der Pläne gründlich durcheinander. Zur Entlastung der Devisenlage wurde 1981 bis 1985 ein Programm zur Inlandsablösung von 6 Millionen Tonnen Heizöl kurzfristig durchgesetzt. Die erforderlichen 12 bis 14 Milliarden Investitionsmittel an Bau- und Montagekapazitäten mussten durch Kürzungen anderer Industriezweige und Investitionsvorhaben freigesetzt werden. Auch das Mikroelektronikprogramm mit ca. 25 Milliarden berührte alle Seiten der Volkswirtschaft. So musste die chemische Industrie zum Beispiel zusätzlich Investitionen für Fotolacke in Berlin oder Silikonvorprodukte in Nünchritz auf Zuruf aus dem Boden stampfen. Ähnlich mit dem VW-Motor für den Wartburg. Statt traditioneller Keilriemen mussten Zahnriemen und viele neue Zulieferteile kurzfristig in das Produktionsprogramm aufgenommen werden. Dabei geriet die SPK häufig zwischen die Fronten. So zum Beispiel, als nach einer Staatsratstagung in Merseburg als Folge der Ulbricht-Politik der Leuchttürme eine Arbeitsgruppe der Akademie ein Programm für die Chemie vorschlug, das 28 Milliarden Mark Investitionen erfordert hätte, wo aus Sicht der volkswirtschaftlichen Bilanzierung nur 12 Milliarden bereitstehen. Ich war folglich in dieser Diskussion immer der Bremser, was auch unser interner Spott Merseburger Zaubersprüche nicht wirklich trösten konnte. Zwischen die Fronten konnte man auch mit anderen Initiativen geraten. Ich hatte Gerhard Schürer über eine Diskussion in der Arbeitsgruppe Chemie des Forschungsrates berichtet, wie man den Einsatz von Phosphordüngemitteln in der Landwirtschaft optimieren und so mehrere Millionen Valutamark an Import einsparen könnte. Nach nur 2 Tagen kam es zu einer Beschwerde und einem heftigen Disput des Präsidenten der Landwirtschaftsakademie, Professor Rübesam, bei seinem Kollegen der ADW, Professor Klare. Strategische Entscheidungen der SPK wurden mehrfach durch Günter Mittag politisch korrigiert. Günter Schürer musste das von ihm ausgehandelte Regierungsabkommen mit der CSSR zum gemeinsamen Bau eines modernen Pkw kündigen. Stattdessen kam später der Wartburg mit VW-Motor für das Doppelte der Kosten. 1986-87 wurde der Bau einer Warmbahnstraße in Ekow gestoppt. Der Vertrag zur Lieferung der Ausrüstung aus der UdSSR musste gekündigt werden. Das Projekt wurde zugunsten einer japanischen Variante geändert, die besser in die politische Landschaft passen sollte. Sein Kaplers Resümee: Grenzen und Kritik der zentralen Planwirtschaft. Es besteht die Möglichkeit und Gefahr, sie als Instrument subjektiver Entscheidungen ohne Rückkopplung zu ökonomischen Kategorien zu nutzen. Eine Totalplanung kann die Vielfalt der Interessen, Bedürfnisse und Verflechtungen in ihrer Dynamik offensichtlich nicht erfassen. Die Marktwirtschaft hat sich dabei überlegen erwiesen, nicht nur in der DDR. Das Gesamtmodell ist in allen sozialistischen Ländern gescheitert. Zweitens, der Sozialismus hatte ein falsches Menschenbild. Die Einsicht in die Notwendigkeit, die Ideologie allein verbunden mit der Anonymität des Volkseigentums, kann den Anreiz zu Höchstleistungen, Innovationen und so weiter nicht ersetzen, den das Wertgesetz und seine Kategorien stimulieren. Jetzt kommt nochmals ein Zitat: Der Sozialismus hat die Nabelschnur zwischen Produktivität und Eigennutz getrennt, höhnte der USA-Präsident Barack Obama. Drittens, die Planwirtschaft erzeugt zwangsläufig auch Formen der Mangelwirtschaft. Die straffe Bilanzierung knapper Ressourcen begünstigt das ebenso wie die Gegenwehr der Produktionseinheiten, die unökonomisch hohe Bestände anlegen, um auf Störungen reagieren zu können. Wir hatten keine volkswirtschaftlichen Reserven, während die kapitalistische Marktwirtschaft schneller auf neue Fragen reagieren kann, da sie vom System her Reserven an Geldkapital, Produktionskapazitäten und Arbeitskräften hat. Viertens, die zentrale Planung bremst so auch Innovationen, wenn schnelle Entscheidungen und Veränderungen im Verflechtungsprozess erforderlich sind. Das war in der DDR die Chance für Alexander Schall mit dem Bereich kommerzielle Koordinierung, der eben diese Lücken füllte. Eine Form von Marktwirtschaft im Sozialismus. Das alles ist keine Absage an langfristige volkswirtschaftliche Planung als Rahmen und Richtung der volkswirtschaftlichen Prozesse, wenn sie dann in der Durchführung mit Markt, Wert, Preis und ökonomischen Hebel verbunden wird. So sind Bankenkrise, Klimawandel oder das Gefälle zwischen Europa und Afrika und den daraus resultierenden Flüchtlingsströmen aktuelle Themen größter gesellschaftlicher Reichweite für langfristige Konzepte. Riesige soziale und konzeptionelle gesellschaftliche Fragen werfen das rasende Tempo der weiteren Digitalisierung und der Industrie 4.0 auf. Experten gehen davon aus, dass in nur 25 Jahren fast der Hälfte der heutigen Arbeitsplätze verschwindet. Wie muss die Gesellschaft damit umgehen? Arbeitszeitverkürzung, garantiertes Mindesteinkommen, Qualifizierungs- und Bildungssystem und sozialer Zusammenhalt stehen auf dem Prüfstand ebenso, wie auch das gesellschaftlich-politische System der parlamentarischen Demokratie und des Regierens per Twitter. Zuse, der Erfinder des Computers, entwickelte und vertrat noch 1992-93 den Gedanken des Computersozialismus, wonach man heute alle wirtschaftlichen Beziehungen erfassen kann. In England wurden dazu Modelle erprobt. Es bleibt aber das Problem der Interessiertheit der handelnden Menschen ungelöst. Auch in der Verbindung mit dem Modell von Dietrich, Sozialismus des 20. Jahrhunderts, der ohne wahren Charakter der Arbeit den Austausch mit dem per Computer berechneten Aufwand an Arbeitszeit lösen will. Ein interessanter Weg werden zweifellos die längerfristigen Erfahrungen Chinas in der Verbindung von Plan- und Marktwirtschaft trotz offensichtlichem Primat einer zentralistischen Politik sein.
Vielen Dank, Herr Netzmann, für den interessanten Vortrag, für die interessante Vortragsweise. Und Betonung hat geklappt. Ja, genau. Fragen besprechen wir ja nachher. Jetzt ist der Herr Professor Kunitz an der Reihe.
Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch ergänzen, eben zu den Stichworten zu meinem Lebenslauf, dass ich eben von 1964 bis 1966 ein Zusatzstudium in der Sowjetunion am Plechanow-Institut gemacht habe. Und eine weitere Vorbemerkung, es wurde ja gesagt, dass ich auch in Leuna Rechenzentrumsleiter gewesen bin. Manche kritischen Hinweise, die ich heute mitbringe, sind auch geschuldet meiner Tätigkeit in Leuna. Ich habe eben 6 Jahre lang die R40-Kooperation. Ja, also ich habe eben die R40-Kooperation mit begleitet und habe im Grunde genommen die Ergebnisse der R40-Kooperation ausgewertet in meiner Habilarbeit. Und dort habe ich auch entsprechende Schlussfolgerungen gezogen. Teilweise schlagen sie sich jetzt in meinem Vortrag nieder. Der Peter Grablei hat in seinem Vortrag ja schon darauf hingewiesen, dass Volkswirtschaftsplanung bedeutet, eben viele Daten zu erfassen, zu verarbeiten, eben komplizierte Rechenoperationen durchzuführen, um Ergebnisse zu erhalten. Aber man kann niemals, und das hat er ja auch betont, eben sozusagen eine totale Planwirtschaft machen, die auf der Basis von Rechenoperationen eben basiert. Das geht nicht. Ich komme dann später noch darauf zurück. Aber es war notwendig, in der Plankommission frühzeitig eben rechentechnische Möglichkeiten zu nutzen. Und wir in der DDR hatten ja eben in den 60er Jahren eben noch nicht die Möglichkeiten. Wir produzierten ja, haben angefangen zu produzieren den ZR1, manche werden sich erinnern, und später kam dann der R300. Eben deswegen haben wir in der Plankommission eben von Bull einen Rechner eingesetzt, eben um bestimmte Rechenoperationen durchzuführen. Im Ende der 60er Jahre haben wir dann die IBM 360 eingesetzt. Ich will darauf nicht weiter eingehen, aber ab Mitte der 70er Jahre haben wir uns voll konzentriert auf den Einsatz der ESA-Rechentechnik. Ne? Und eben das haben wir durchgehalten bis zum Schluss. Eben, ich komme dann. Wir mussten allerdings eben Mitte der 80er Jahre diese Rechentechnik ergänzen durch bestimmte Plattentechnik aus dem Westen, weil eben die Plattenproduktion bei uns, die ja in Bulgarien durchgeführt wurden, eben nicht sicher genug war und viel zu klein war. Und für mich war es ein Aha-Effekt, als wir dann eben die NSW-Mittel bestätigt bekamen und wir uns umsahen, welche Plattentechnik wir an unsere ESA-Anlage anschließen können. Dann stellten wir fest, es war nicht die modernste, sondern eben eine etwas ältere Technik, weil die modernste Technik war mit den ESA-Anlagen schon nicht mehr verwendbar. Das ist ein ziemlich Schock für uns gewesen. Wir hatten damals einen technologischen Rückstand von der Technik her von 3 bis 5 Jahren. Den konnte man nicht aufholen. Den konnte man nicht aufholen.
Ich schätze mehr.
Bitte?
Ich schätze mehr als 3 bis 5.
Na, ich komme noch zu ein paar Dingen. 1989 verfügte das Rechenzentrum der SBK eben über 3 ESA-Rechner, Großrechner, 2 Abteilungsrechner, K1840, manche werden sich an die Nummern erinnern, wir hatten ungefähr 150 Personalcomputer im Einsatz. Das waren in der Regel 1715, PC 1715. Oh, das wird. Zu der technischen Basis möchte ich noch 2 Episoden oder 2 Begebenheiten zum Besten geben. Ich bin im Oktober 1983 in das Rechenzentrum gekommen. Und alle berichteten in der Plankommission mit Stolz, 1984 werden wir Bürocomputer einsetzen. Als ich im Dezember 1983 feststellte, dass eben diese Bürocomputer in keinem Investplan drin standen, dass diese Bürocomputer in keiner Bilanz drin waren, dass sie für die Plankommission vorgesehen waren. Eben, dann sind alle erschreckt, obwohl es ein Beschlusspunkt der Kreisleitung gewesen ist, eben im Jahre 1984 den Bürocomputer einzusetzen. Und ich muss hier sagen, vielleicht haben wir alle ein bisschen zu viel geredet und an manchen Stellen zu wenig gehandelt, konkret gehandelt, sage ich. Ne? Eben, das ist mir an manchen Stellen aufgefallen. Ich meine damit nicht nur in der zentralen staatlichen Planung, sondern eben generell in der DDR, in den Betrieben und so weiter. Ne? So, eine zweite Begebenheit. 1984 eben, fand eine Klausurtagung unter Leitung des ZK statt zur weiteren Qualifizierung der MAK-Bilanzierung. Und zu diesem Zeitpunkt war klar, dass in allernächster Zeit der PC 1715 auf dem Markt erscheint und in entsprechenden Größenordnungen. Und eben auf dieser Klausurtagung herrschte irgendwie eine Euphorie. Damit sind wir mit dieser mit dem Ergebnis der Mikroelektronik, eben sind wir in der Lage, eben die, alle Reserven für die Bilanzen in der Volkswirtschaft aufzuspüren. Eben, wir hatten große Mühe, eben diese Euphorie etwas zu bremsen. Denn eben der PC 1715 ist ein 8-Bit-Rechner gewesen, mit einem kleinen Hauptspeicher. Man konnte mit dem 8-Bit-Rechner eine Bilanz bearbeiten, aber nicht hunderte. Ne? Und man konnte die Verflechtung zwischen den Bilanzen nicht darstellen. Aber diese Klausurtagung ist die Geburtsstunde des Bilanzierer-Arbeitsplatzes gewesen, der ja dann auch entwickelt wurde. Ich komme noch mal darauf zurück. Jetzt einige Bemerkungen zu den Anwendungslösungen. Auch was eben Peter Grabbey in seinem Vortrag hervorgehoben hat, dass eben für die zentrale staatliche Planung zu wenig in Erfahrung bestand und die mussten erst aufgebaut werden, galt auch für die Anwendung der Rechentechnik. Die Planungsverfahren mussten ja erst konkret sozusagen beschrieben werden, ehe man dafür Rechenprogramme entwickeln konnte, also Projektlösungen entwickeln konnte. Das führte natürlich auch dazu, dass die ersten Lösungen meistens irgendwie mit Problemen verbunden waren, der Nutzen trat nicht ein. Sie wurden später, die Projektlösungen wurden später fertig. Ne? Das war die Tatsache. Es stellte sich nach kurzer Zeit auch heraus, dass man mit herkömmlichen Programmierungssprachen wie COBOL und PL1 im Grunde genommen keine vernünftige rechentechnische Unterstützung der Planung durchführen kann, weil die Entwicklung der Projekte und Programme viel zu lange dauerte. Es mussten ja immer schnell die Lösungen da sein. Und ich will das mal kurz darstellen. Eben ein Datenverarbeitungsprozess besteht aus den drei Dingen: Dateneingabe, Datenverarbeitung, Datenausgabe. Und unsere Überlegung war, eben alle Eingabedaten und alle Ausgabedaten strukturiert abzulegen, also zu speichern, dann haben wir die Möglichkeit, später mit eben sehr mächtigen Operatoren eben neue Ergebnisse zu erzeugen. Und dieses FIP-Verfahren, vereinheitlichte Informationsverarbeitung, das ist die Abkürzung dieses FIP, eben hat uns im Grunde genommen eben an manche Situationen gerettet, ne, dass wir eben rechtzeitig liefern konnten. Und ich muss auch hinzufügen, eben nach der Wende eben hat eben das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Berlin und die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg waren erstaunt, wie schnell wir mit diesem FIP-Verfahren eben Ergebnisse liefern konnten. Wenn die heute bei mir am Tisch saßen und sie gesagt haben, wir möchten das und das haben, ich habe gleich die Software-Leute mit dazugeholt, und dann kam zum Schluss die Frage, nun, wann wollen Sie die Ergebnisse haben? Und dann sagt sie, naja, wir wissen ja, das kostet viel Zeit, vielleicht in 4 Wochen. Und der Spezialist sagte dann, naja, ich gehe, jetzt ist es 4:45, um 6 will ich Feierabend machen, aber morgen mache ich die Operaturen fertig und in der Nacht läuft das, übermorgen können Sie die Ergebnisse haben. Da sind die fast vom Stuhl gefallen, dass das sowas möglich war. So, insgesamt haben wir in der Plankommission, im Rechenzentrum der Plankommission eben ca. 170 EDV-Projekte entwickelt bis 1990 und eben weiterhin sind ungefähr 100 bis 150 eben EDV-Lösungen bereitgestellt worden. Ich spreche hier von EDV-Lösungen, weil EDV-Lösungen kleiner waren. Es waren mal mitunter nur kleine Programme. Projekte sind eben komplett großflächiger gewesen und sind in den Planungs- und Leitungsprozess integriert worden. Peter Grablei hat ja in seinem Vortrag schon darauf hingewiesen, eben zu den Planansatzrechnungen. In der ökonomischen Gesamtrechnung. In diese Planansatzrechnung zum Volkswirtschaftsplan liefen ja bei uns Anfang des Jahres eben für das nächste Jahr, also nicht für das gleiche, sondern für das nächste Jahr. Es sollten ja die Vorgaben geliefert werden für die Plandiskussion. Und ich muss sagen, das sind immer Unruhezeiten gewesen. Eben in der Plankommission, auch im Rechenzentrum, weil die ersten Planansätze, da bilanzierte nichts. Der Aufkommen und Verbrauch ging auseinander und in den Rechenprogrammen oder in den Projekten mussten wir natürlich von dem Aufkommen ausgehen, was hinten herauskam. Und dann stimmte das nicht. Und wir waren ein sehr unbeliebte Leute für das Zentralkomitee, das muss ich wirklich sagen. Das war immer eine schlimme Zeit. Die erste Planansätze, du wirst dich auch erinnern. Ja, jetzt muss ich mal... auf eins möchte ich noch eingehen. Wir haben seit 1985 von dem Rechenzentrum der Plankommission versucht, eben eine durchgängige Planung vom Betrieb, Kombinat, Ministerium, staatliche Plankommission zu schaffen. Und dass der Informationsfluss weitestgehend über elektronisch, der Datenaustausch sollte elektronisch erfolgen. Leider haben wir das nicht bis zu Ende durchgezogen und wir sind auch in den Anfangsetappen stecken geblieben. Ne? Wir hatten ja nur den Planerarbeitsplatz zur Verfügung und den Bilanziererarbeitsplatz, über den ich schon gesprochen hatte. So, jetzt muss ich erst mal sehen. Ja, einige kritische Bemerkungen möchte ich doch anfügen, die wir alle zu verantworten haben, muss ich dazu sagen. Es soll sich keiner freisprechen, dass eben der Sozialismus in der DDR nicht besiegt hatte. Also ich will das Wort noch mal so gebrauchen.
Mit CH oder was?
Bitte?
Mit CH oder mit G?
Kritisch möchte ich auch anmerken, dass die Plankommission, auch wir als Rechenzentrum, eben insgesamt zu wenig konkrete Unterstützung erfahren haben, eben von den Wissenschaftlern und Forschern. Ja, du kannst ruhig protestieren, aber das hilft dir nichts. Wir zu wenig konkrete Lösungsmethoden erhalten haben. Ich will das am Beispiel der Operationsforschung mal darstellen. Das ist ein Gebiet, wo ich früher tätig gewesen bin, und das Problem der Operationsforschung, das ist ja eben mit dem NÖS mit entstanden. Das Problem der Operationsforschung bestand darin, dass die Operationsforscher schöne Formeln in ihre Bücher geschrieben hatten, schöne Modelle entwickelt hatten, aber für die Ermittlung der Koeffizienten und der ökonomischen Kennziffern, die man für die Modellberechnung brauchte, eben fühlte man sich nicht zuständig. Genauso mein Vorwurf war an die Operationsforscher immer, dass sie sich auch nicht darum gekümmert haben, dass diese Modelle in EDV-Projekte integriert wurden und damit auch in den sozusagen Planungs- und Leitungsprozess. Das ist ein Mangel gewesen. Und ich sage das nicht so aus dem Bauch heraus, sondern ihr alle wisst, ein Kollektiv unter der Leitung von Frau Professor Hannelore Fischer hatte den Auftrag, ein Modellsystem für die automatisierte Leitung der Magnetbandfabrik Dessau zu entwickeln. Als eben nach geraumer Zeit keine Ergebnisse sichtbar wurden, setzte die SED-Bezirksleitung Halle eine Arbeitsgruppe ein, die ich leiten durfte, und um zu ermitteln, warum eben keine Ergebnisse oder wenig Ergebnisse gekommen sind. Und es traten genau die Dinge auf. Ich will das kurz zusammenfassen. Es zeigte sich, die Ermittlung der ökonomischen Kennziffern und Koeffizienten für die Modelle wurde den Mitarbeitern der Materialwirtschaft, der Produktionsplanung und so weiter überlassen. Und man unterstützte sie nicht. Das war diese Ermittlung der Kennziffern, haben Leute direkt zu mir gesagt, ist für uns ein Auswärtsspiel. Damit konnte ich nicht einverstanden sein. Zweitens, das Modellsystem war nicht in den Planungs- und Leitungsprozess integriert. Diese Integration hätte man erreicht, wenn man zu dem Modellsystem ein Datenverarbeitungssystem geschaffen hätte, wo man die organisatorischen Maßnahmen und Regelungen mit dem Leitungsprozess verbunden hätte. Also das war nicht der Sinn. Und drittens, zu dem damaligen Zeitpunkt bestand das Modellsystem aus Einzelmodellen, die wenig integriert waren. Das ist ein Anachronismus gewesen. Man spricht vom Modellsystem und hat im Grunde genommen nur ein Modell für die Materialwirtschaft, eins für die Produktion und so weiter. Also das geht nicht. Man musste diese Modelle integrieren. Das heißt, dass Daten zwischen den Modellen übergeben wurden. So. Zweitens, ich hatte vorhin gesagt, dass ich ein Zusatzstudium in Moskau gemacht habe. Ich hatte das Glück, dass ich im Zentralökonomisch-Mathematischen Forschungsinstitut arbeiten konnte bei der Akademie der Wissenschaften und in einem Kollektiv, was sich mit der Optimierung, mit der Standortoptimierung der Faserproduktion in der USSR beschäftigte. Über das Modell hat zu dem Zeitpunkt keiner mehr gestritten. Also das war klar. Aber der größte Teil der Forscher beschäftigte sich damit, wie man das Modell mit Tänzern füllen kann, damit man die Berechnungen durchführen kann. Das ist das Hauptproblem gewesen. Also, und wenn man das, wenn die Forscher oder die Operationsforscher das ein bisschen mehr getan hätten, wäre vielleicht manches Modell besser anwendbar gewesen. Es sind gute Modelle entwickelt worden, aber sie müssen anwendbar sein.
So. Ein bisschen auf die Zeit.
Ja, ja, ich bin gleich fertig.
Gut.
Ich bin gleich fertig. Natürlich gab es auch Probleme bei der EDV-Anwendung und das will ich nicht verschweigen. In der ersten Zeit, damit meine ich so die 60er Jahre, sind die EDV-Spezialisten geblieben. Die haben sich wenig mit den Anwendern in Verbindung gesetzt. Sie haben Programme entwickelt und Projekte und als man sie einführen wollte, kamen die Ergebnisse nicht oder wurden abgelehnt, weil sie nicht in den Arbeitsprozess einbezogen waren. Ein zweites Problem. Ach so, und das gleiche Problem ist auch beim Bilanzierer-Arbeitsplatz uns passiert. Die erste Ausbaustufe hatte zu wenig berücksichtigt die Bilanzierungsanforderungen in den Betrieben und in den Kombinaten. Ich will nur ein Stichwort sagen, Sortimentdarstellung. Das fehlte, das war nicht gemacht worden. Und eine ganz wichtige Sache, eben die EDV-Anwendung in der DDR und in den Rechenzentren war vor allem eine EDV für den einfachen Mitarbeiter und weniger für den Leiter. Das heißt, die Leiter wurden zu wenig in ihren Aufgaben und in ihren Entscheidungsprozessen dabei unterstützt. Das ist auch vielleicht ein bisschen geschuldet gewesen, weil eben dazu braucht man im Grunde genommen Dialogverarbeitung. Und die ja erst in den 80er Jahren sozusagen up to date wurde. Zur Wahrheit gehört meines Erachtens auch dazu, dass die Anwendungsprojekte oftmals eben die vorhandene Rechentechnik überforderte hinsichtlich Rechnergeschwindigkeit und Speichermöglichkeiten. Ich habe immer zu meinen Entwicklern gesagt, ihr entwickelt immer Software für die übernächste Generation. Das Ergebnis ist nämlich, wenn eben man die objektiven technischen Bedingungen nicht genügend berücksichtigt, dass der Rechenprozess zu lange dauert und die Ergebnisse zu spät zur Verfügung stehen. So. Ich muss allerdings auch sagen, dass die Verzögerung bei der Entwicklung der Basissoftware verheerende Auswirkungen in den Rechenzentren hatte. Die Anwendungsprojekte konnten nicht rechtzeitig fertiggestellt werden und beziehungsweise eben die Ergebnisse, also die guten Ergebnisse, die eben hätten kommen können, kamen nicht. Nur ein Beispiel, ich will es nicht weiter diskutieren. So, zusammenfassend möchte ich nun sagen, die EDV war ein Hilfsmittel für die Volkswirtschaftsplanung. Sie konnte Proportionen und Disproportionen aufzeigen. Sie konnte aber niemals Proportionen schaffen, beziehungsweise Disproportionen eben ausgleichen, sondern das konnte eine EDV nicht. Gut, schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke. Vielen Dank, Herr Professor Kunitz, für den interessanten Vortrag. Und jetzt schreiten wir gleich weiter zu Herrn Dr. Knoch.
Ich docke mal direkt an den Vortrag von Peter Grabley an.
Und ich möchte mich auf zwei Schwerpunkte konzentrieren, sozusagen in Fortsetzung des Grundsätzlichen, was Herr Peter Grabler gesagt hat. Wie wurde das gemacht im Industriezweig? Also wie haben wir das organisiert und durchgeführt? Das ist natürlich in anderen Industriezweigen ähnlich oder gleich gewesen. Und zweitens, welche praktischen und teilweise ja, sehr widersprüchlichen Dinge sind uns auf den Tisch gekommen. Also Probleme und Widersprüche, nicht antagonistisch. Ganz kurz ein paar Bemerkungen zum Industriezweig. Wegen der Differenziertheit und der Größe der Plandiskussion oder der Tiefe der Plandiskussion. Die Chemie war ja zweitgrößter Industriezweig nach dem Maschinenbau. Im letzten normalen Wirtschaftsjahr 1988, 89 ist für mich nicht mehr typisch, hatten wir rund 99 Milliarden, Millionen industrielle Warenproduktion. Das waren 20,2% der Industrie. 320.000 Arbeitskräfte, das waren 12%. Damit war die Produktivität überdurchschnittlich. Und 52.000 Erzeugnisse, um ein paar Eckpunkte zu sagen. Ohne die Feinsortimente, also nur die Dichtung, nicht die 500 verschiedenen Sorten der Dichtung. Ja. So, in der Struktur musste die Planerarbeitung und Diskussion konzentriert werden auf 14 Produktionskombinate plus das Kombinat Chemieanlagenbau, das war ja zugeordnet nach dem Beschluss 58. Plus das Kombinat Minol mit rund 1000 Tankstellen und das staatliche Chemiekontor als Produktionsmittelhandel. Die Kombinate hatten 15 produzierende Betriebe, juristisch selbstständige produzierende Betriebe, mit Hunderten von Betriebsteilen. Dazu kamen Außenhandelsbetriebe, einerseits hier, Chemie, Ingenieurschulen, wissenschaftlich-technische Zentren. Also in dieser Struktur mussten die Planaufgaben, die die Plankommission übergeben hat, dem Minister, aufgeschlüsselt werden auf die Kombinate, diese auf die Betriebe, auf Betriebsteile, Abteilungen und Kollektive, teils bis auf einzelne Arbeitsplätze. Ebenso war ja der Rücklauf organisiert bis zum Planentwurf der Struktureinheiten. Ich bin der Meinung, diese ganze Phase der Plandiskussion und einschließlich der Streitereien, die wir dabei hatten, war ein zutiefst demokratischer Prozess. Es waren zigtausende oder hunderttausende Menschen daran beteiligt. Zur Leitung und Organisation dieses Prozesses im Industriezweig. Ich sagte schon, bei den anderen wird es genauso oder ähnlich gewesen sein. Wir hatten natürlich vor der Übergabe der staatlichen Aufgaben vom Vorsitzenden an den Minister schon gemeinsam mit der Fachabteilung, Abteilung Chemie, Peter Grablei, intensiv diskutiert. Die Fachleute saßen zusammen, wir haben auch auf Leitungsebene schon vorbereitet. Also das kam nicht aus heiterem Himmel, sondern das war also schon ein Prozess. Und diese Kontakte waren auch sehr wichtig für die Qualität der Vorgaben. Die Leitungsbereiche im Ministerium waren ja nach den Phasen des Reproduktionsprozesses unter Leitung von Stellvertretern des Ministers organisiert, was eine gute Kooperation und Abstimmung erforderte, auf der anderen Seite aber auch fachlich sehr optimal war. Also als Beispiel bloß mal Bereich Technik und Investitionen. Dort wurden die Investitionen gesamt nach Vorhaben, Baukennziffern, territoriale Bilanzen, Ausrüstung und materielle Bilanzen der Ausrüstungen erarbeitet. Im Bereich Bilanzierung und Außenhandel die Material- und Erzeugnisbilanzen, die Export- und Importaufgaben, SW, NSW. Das war besonders kompliziert in unserem Industriezweig, weil ja hier die Zwangsverflechtung der chemischen Industrie beachtet werden musste. Man konnte ja nicht einfach die Positionen nebeneinander stellen, die waren ja stofflich miteinander verflochten. Wenn das eine umfiel, fiel das dann in der Kette mit um. Also hier war eine sehr hohe Anforderung, einschließlich Rechentechnik, an die Bilanzierung der chemischen Produktion erforderlich. Ich erwähne noch Bereich Planung und Ökonomie, das war meiner, weil der zwei Funktionen hatte.
Einmal die Plankoordinierung aller Bereiche. Wir konnten ja nicht die staatlichen Aufgaben oder die Planentwürfe als Teilstücke präsentieren. Die mussten ja zusammenpassen, mussten ja abgestimmt sein. Also die Plankoordinierung hatte eine hohe Anforderung, Passfähigkeit. Und dann in der Doppelfunktion noch die eigenen Fachaufgaben, also die Leistungsrechnung für die Warenproduktion und die Folgegrenzziffern, Arbeitskräfte, Löhne, Arbeits- und Lebensbedingungen und Soziales, Preise und Finanzen, vor allen Dingen Kosten und Gewinn und die finanziellen Fonds. Die Zusammenarbeit mit den Kombinaten erfolgte folgendermaßen. Die direkte Weisungslinie Minister-Generaldirektoren war gegeben. Also der Minister empfing die Planaufgaben vom Vorsitzenden der Plankommission. Er übergab sie nach langen Arbeitsphasen als Dokumente den Generaldirektoren. Die Zusammenarbeit mit den Kombinaten dann in der Hauptphase der Plandiskussion erfolgte in Form bei uns in Form von Planarbeitsgruppen. Das waren interdisziplinäre Kollektive aus allen Fachbereichen, die unter Leitung eines stellvertretenden Ministers standen für jedes Kombinat. Dazu waren eingebunden Mitarbeiter der staatlichen Plankommission, in der Regel der Abteilung Chemie, aber auch Investition, des MDF, der Staatsbank, Gewerkschaften und Vertreter der Fachabteilung des Zentralkomitees der SED. Dadurch war eine komplexe und koordinierte Zusammenarbeit möglich. Auch Einzelabstimmung der Fachbereiche mit den Kombinaten gab es natürlich ebenso, aber immer koordiniert, in den Planarbeitsgruppen. Die zweite Hauptform waren die Fachberatungen der Stellvertreter des Ministers mit den Fachdirektoren. Die Kombinate waren ja ähnlich strukturiert wie die Industrieministerien nach den einzelnen Phasen des Reproduktionsprozesses. Also weitgehend strukturgleich. So lief das beim Stellvertreter für Forschung und Entwicklung mit den Forschungsdirektoren der Kombinate, bei uns ein Staatssekretär für Investitionen, Technik und Kompensationsgeschäfte mit den technischen Direktoren und beispielsweise jetzt bei Planung und Ökonomie, da hatte ich wieder das Pech, die meisten zu haben, ökonomische Direktoren, Hauptbuchhalter, Arbeitsdirektoren, die es noch teilweise gab, und Sozialdirektoren in den Großkombinaten. Die Fachbereichsleiter oder die Stellvertreter hatten kein Weisungsrecht. Es war also praktisch, ich will das zusammenfassen, Anleitung, Problemerkennung und Erfahrungsaustausch. Das war das Wesen der Zusammenarbeit mit den Fachdirektoren. Die Planverteidigungen und Rechenschaftslegungen der Generaldirektoren delegierte der Minister in der Regel auch auf die Kombinatszuständigen oder Kombinatsbetreuenden, verantwortlich wäre falsch, Stellvertreter. Das war in meinem Falle Chemiekombinat Bitterfeld, sehr dankbare Aufgabe, und Agrochemie. Ähnliche Kontakte waren organisiert zu den Bezirken. Da ging es in erster Linie um die Abstimmung der Planaufgaben der Betriebe und Kombinate im Bezirk, Leistungsentwicklung, Arbeitskräfteabstimmung, Baukapazitäten, Umweltschutz, Schwerpunkte. Die Bezirkszuständigkeit war ebenfalls durch die Stellvertreter aufgeteilt. In meinem Fall war es Berlin, Dresden und Magdeburg. Ja, daher kennen wir uns also.
Ja. Der Herr Prostel sagt ja nachher noch aus, ja, was habe ich vorhin nicht erwähnt. So. Ja.
Also das so kurz mal jetzt gesagt, wir haben ja nicht viel Zeit mehr, wie es war, wie es organisiert war und wie wir es praktisch angebracht haben. Das war natürlich ein sehr intensiver Arbeitsprozess, der sich nicht in 8 Stunden lösen ließ. Das wissen alle, die hier sitzen. Ja? Also da ging das nicht hier wie bei dem Fachmann ja für Software. Also ich habe jetzt nur 6 Uhr Feierabend, aber ihr kriegt das morgen. Ja? So. Ja. Ich komme zu einigen Problemen und Widersprüchen.
Bei mir ging das auch nicht. Das war bloß mein Mitarbeiter.
Das war bloß Spaß jetzt. Ja. Ich komme zu einigen Problemen und Widersprüchen. Die staatlichen Aufgaben, ich muss mal korrigieren, die staatlichen Aufgaben waren vor dem Planentwurf. Das Gesetz enthielt dann die staatlichen Auflagen. Ja. Und Die staatlichen Aufgaben wurden überwiegend im Rücklauf mit den Planentwürfen nicht erreicht. Es gab Ausnahmen, aber in der Regel nicht erreicht. Aus den vielen Jahren der praktischen Arbeit würde ich mal die Gründe dafür in zwei Gruppen einteilen. Erstens die objektiven Faktoren, Verzögerung bei Investitionen, verspäteter Dauerbetrieb, instabile Anlagen, Generalreparaturen und unzureichende Materialzuweisungen. Das waren schon, sagen wir mal, Bilanzdefizite, die dann nicht korrespondierten mit den Planaufgaben auf der anderen Seite. Aber es gab auch die zweite Gruppe der subjektiven Faktoren. Hier sage ich mal etwas schmunzelnd, und ich finde mich ja in den Beiträgen im Buch wieder, ja, dass also Halten von Reserven für Notzeiten, da fing schon beim Betriebsdirektor an, setzte sich über den Kombinatsdirektor fort und endete beim Minister aus der Sicht der Plankommission. Ja. Und auch Druck von oben, zum Beispiel die Mittagsseminare in Leipzig. Das war ja ein spezielles Kapitel, das kennen die meisten hier und haben es erlebt. Die Generaldirektoren schwitzten, um das 1% Zusatzverpflichtung abzugeben. Und es kam eben vor, dass sie anschließend meistens bei mir standen und baten, ob man den Plan ein bisschen korrigieren könnte, damit das Prozent rauskommt. In der Überaufhängung. Also das gab es auch. Schwerpunkte in den Problemen waren das Produktaufkommen mit Auswirkungen auf die Bilanzen bis hin zum Export, Import. Arbeitskräftepläne, Investforderungen, vor allem bei Ausrüstung und Bau, Selbstkostensenkung und Import, sagte ich schon, vorwiegend NSW. SW war weitgehend in Regierungsabkommen verpackt, da war das Problem nicht so groß, es sei denn, es fielen Produkte aus. Also es war ein sehr intensiver und zeitraubender Prozess, Erklärung der Differenzen, der sich nach der Erteilung der staatlichen Auflagen bis in die Phase der Plandurchführung in den Folgemonaten hineinzog. Ne? Dazu wurden, das hatte ja schon Peter Krablei erwähnt, Sonderstäbe und Arbeitsgruppen gebildet, meist auf Regierungsebene. Ein weiteres Problem war der Druck durch den Devisenmangel, den alle Industriezweige erlebt haben. Es gab Eingriffe in die Bilanzen zugunsten des NSW-Exports. Und wenn ich in die Verteilungsseite der Bilanzen eingreife, muss es irgendwo fehlen. Das haben wir dann schon alle erlebt. Bis zur Bevölkerung, ja, muss man mal ehrlich dazu sagen. Bei Chemieerzeugnissen in den Bilanzen der Chemieerzeugnisse war das besonders beliebt. Warum? Weil Chemieerzeugnisse sofort verkauft werden konnten. Gott, das nicht zustimmt. Es war sofort Cash da. Das ging bei Kraftwerken nicht. Das dauerte länger bei großen Industrieausrüstungen. Und weil damit schnell Geld kam bei Chemieexporten, wurde besonders viel auf den Chemiebilanzen eingegriffen. Ja, ich sage jetzt mal Reifen, Chemiefasern, Plaste, Erdölerzeugnisse. Weiteres Problem, die Bilanzierung von Erzeugnissen aus dem Probebetrieb von Anlagen, entgegen den geltenden Richtlinien. Oder die Verkürzung von Probebetrieb mit erhöhtem technischen Risiko. Auch das gab es. Und es war nicht auszuschließen, dass da auch mal was daneben ging. Aber es war eben wichtig, diese Produkte dann unter Druck mit für die Versorgung oder für die Zulieferungen bereitzustellen. Ein besonderes Thema waren auch, das hatte auch schon Peter gesagt, da halte ich mich ganz kurz, Beschlüsse aus der Parteiführung oder Aufträge aus der Wirtschaftskommission des Politbüros unter bekannter Leitung, die nicht in den Plänen enthalten waren und zusätzlich eingeordnet werden mussten. Ich habe besonders in Erinnerung das Autoprogramm Neuer Wartburg, Neuer Trabant. Wir waren ja als Chemie-Hauptzulieferer. Benzin, also Kraftstoff, Öl, Plaste, Gummi, Gummi, also alles Mögliche, außer Stahl, Lack, genau. Wir waren Hauptzulieferer in der Breite. Und die Einordnung in die Pläne erforderten zwangsläufig Veränderungen bei Material- und Zulieferungspositionen sowie bei Ausrüstungen für Zusatzinvestitionen. Und das ging nur mit enormem operativem Aufwand. Darüber hatte ja der Peter Krablei schon gesprochen. Es gab auch, ja, wie soll ich das ausdrücken, isolierte Beschlüsse von Bezirksleitungen der SED, die nicht mit den Plänen harmonisierten. Zum Beispiel, ich nenne das mal, das war mir besonders in Erinnerung, Forderungen der zuständigen Bezirksleitung an den Stammbetrieb des Chemiefaserkombinates in Schwarzach mit der Forderung, gemäß Beschluss zweistellige Zuwachsrate der Nettoproduktion zu erreichen. Der Mann lief Amok, der Generaldirektor. Der konnte das nicht, weil wir vom Plan aus alle Investitionen in anderen Chemiefaserbetrieben platziert hatten. Der hatte ja keine Investitionen außer seinem Rationalisierungsmittelbau. Der konnte das also nicht. Wir haben dann mit Unterstützung der Abteilung Chemie, Fachabteilung ZK, das Problem gelöst. Ja. Aber es war nicht so einfach. Es gab auch Forderungen der Industriegewerkschaften. Industriegewerkschaft Chemie, Glas, Keramik war unsere, die an bestimmte Anlagen wegen unzumutbarer Arbeits- und Lebensbedingungen stillzulegen. Ja? Zum Beispiel Aluwerk 1 im Chemiekombinat Bitterfeld. Das löste natürlich erbitterten Widerstand seitens des Genossen Singhuber aus, weil der beleidigt war. Aber letztendlich haben wir das Ganze da über die Bühne bringen müssen und es kam dann auch so, und am Ende waren auch Aluminiumimporte, NSW, die Lösung in Gänsefüßchen, weil ja die Verträge mit dem SW nicht mehr hergaben. Und die waren auch nicht bereit mehr zu liefern. Weitere wichtig zu nennende Dinge waren die Forderungen aus den Bezirken mit Unterstützung der Bezirksleitungen der Partei zur Beseitigung zum Beispiel von gravierenden Umweltproblemen. Ich denke hier an unsere Abwasserproblematik AWD, einfließen in die Elbe. Ne? Das war ja ein harter Prozess. So. Also das sind mal kurz zusammengefasst die wichtigsten Dinge. Es gibt sicherlich viel mehr aus der täglichen Arbeit zu berichten, aber ich wollte damit auch mal eine Diskussion anstellen. Vielleicht abschließend ein positiver Ausblick nochmal. Es gab natürlich auch positive Entwicklungen und Tendenzen, zum Beispiel Wettbewerbe zur Erhöhung der Planziele, Gegenpläne und zur Übererfüllung. Beispiel, wir hatten da immer so Beispielkombinate und Beispielbetriebe, wo die Initiatoren saßen. Das war Chemiekombinat Bitterfeld und Elektrokohle Berlin-Lichtenberg. Das waren die Heldenbetriebe, die dann diese Beispiele organisieren. Oder der Rationalisierungsmittelbau und die eigenen Bauabteilungen in den Kombinaten bis hin zum Einsatz von Bausoldaten. Ob man das nur jetzt positiv nennen will, ist dahingestellt, aber es war zumindest eine Lösungsrichtung. Dann möchte ich unbedingt erwähnen die Schröder-Initiative. Weniger produzieren mehr. Da ist kein Komma dazwischen. Weniger produzieren mehr. Zur Arbeitskräfteeinsparung und Rationalisierung. Uns ist es leider nicht gelungen, mit demselben, diese Schröder-Initiative mit dem gleichen Niveau, wie sie dort entwickelt wurde, auf die anderen Kombinate ausreichend zu übertragen. Das war Kapitel für sich. Oder letzten Endes auch Wettbewerbsinitiativen zur Kostensenkung, zum Beispiel in der Filmfabrik Wolfen, die zu hohen Materialeinsparungen führen. Also, das können ja auch sicherlich alle auflisten, da gibt es ja viele solche Dinge. Ich will nur damit sagen, es war nicht nur von oben verordnetes Tun, sondern es waren auch viele Initiativen, die an der Basis wuchsen aus den Betrieben, den Kombinaten und manches noch damit stopfen. Das muss man so sagen. Ja, soweit erstmal ein Diskussionsanreiz. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Knoch, für diese Transparenz, die Sie uns jetzt hier geschaffen haben. In der Diskussion sprechen ja dann hoffentlich ein paar Generaldirektoren aus Ihrer Perspektive. Ich weiß es nicht, wollen wir noch Walter Siegert hören vor der Pause oder wollen wir erstmal eine Pause?
Kurz.
Ja, na dann, Walter, bitte. Komm doch bitte hier vor, ich.
Was ist denn mit Uwe Drossel?
Ja, Uwe Drossel kommt dann auch noch. Doch, ich habe, Entschuldigung, ich habe vergessen, ihn anzukündigen. Er macht es ja natürlich aus der Bezirksperspektive.
Er hat eine Einladung drin.
Ja, richtig. Genau. Er kommt, er macht auch
was.
Genau.
Also, angesichts der fortgeschrittenen Zeit lege ich mein Papier mal zur Seite. Peter Kablei nennt die Plankommission das Oberkommando, den Generalstab. Wir waren also dann das finanzielle Oberkommando als Finanzministerium. Und er sagt, primär materielle Planung richtig, finanzielle Planung deshalb nicht sekundär, denn am Ende musste, so schön wie die Bilanzanteile, die Kontingente waren, jeder sagt, zum Mensch bezahlt werden oder wie auch immer. Also was ergibt sich daraus? Die DDR, die Partei, die Gesellschaft hatte den Anspruch, eine umfassende Haushalts- und Finanzplanung zu schaffen. Und das ist tatsächlich gelungen. Das heißt, der Staatshaushaltsplan war eine Pyramide, sage ich mal, an der Spitze der Staatshaushaltsplan und darunter alle Ebenen der Volkswirtschaft, also die Ministerien, die Kombinate, die Betriebe, bis hin zu jeder Gemeinde. Also wir mussten das Kunststück vollbringen, in einem Planungsprozess alle finanziellen Quellen zusammenzufassen und das Geld dann vernünftig in der Volkswirtschaft und in der Gesellschaft zu verteilen. So, wie geht sowas? Es sind hier verschiedene Ansätze schon gekommen. Planaufstellung, also wir hatten natürlich, wie auch die Plankommission, erstmal eine fundierte Datenbasis aus den vorhandenen sogenannten VIST-Rechnungen, also ein Plan, eine Planabrechnung, der nächste neue Plan und schon von vornherein auch Modellrechnung. Wir haben schon in den 50er Jahren begonnen, mithilfe des Rechenzentrums der Statistik auf Hollerith-Basis zunächst und in den 60er Jahren dann mit einem eigenen Rechenzentrum, das über sehr leistungsfähige Computer verfügte. Ich sage mal als Scherz, der erste Computer, den wir hatten, kam von einem amerikanischen Kriegsschiff, das hatte diesen Computer ausgemustert und ein ganz schlauer Mensch hatte uns diesen Computer verkauft. Das war 1963. So, also Modellrechnung, natürlich viele Beratungen, Dieter Knoch hat das eben geschildert, mit jedem Ministerium, gemeinsam mit der Plankommission, die Eckzahlen, also was ist zu liefern an Nettogewinnabführung, was sind die Forderungen der Ministerien an, was weiß ich, Verwendung von Nettogewinn, wie ist die Selbstkostensenkung, die ja wichtig war für die Entwicklung des Nettogewinns und so weiter. Das Gleiche auf Bezirksebene mit den Bezirken, wo wiederum auch die bezirkliche Wirtschaft und die verschiedenen kulturellen und sozialen Einrichtungen und die staatlichen Organe, Gemeinden und so weiter finanziell beraten und abgedeckt und die Kennziffern ermittelt wurden, bis hin also zur Gemeinde. Dasselbe war natürlich dann im Prozess der Durchführung des Staatshaushaltsplanes und der ganzen Finanzpläne bis zur Basis notwendig. Ich verschweige hier nicht die Probleme, aber ich darf darauf hinweisen, dass meine Vorredner schon gezeigt haben, welche Wechselfälle des Lebens einschließlich der gelegentlichen Eingriffe und Zugriffe von den verschiedenen Parteiebenen uns da begegneten. Auf jeden Fall, wir hatten in der Plandurchführung insofern eine ganz sichere Basis, als wir ein sehr ordentliches statistisches Abrechnungssystem im Haushalt hatten, dass wir operativ uns ständig berieten, wiederum mit den Ministerien, mit den Räten der Bezirke bis hin zu den Gemeinden. Und wir hatten ein sehr schlagkräftiges Finanzkontrollorgan, die staatliche Finanzrevision, 1800 gut ausgebildete Revisoren, die in den Kombinaten nach Recht und Ordnung und nach Effektivität sahen. Das waren Leute, die hatten Autorität, die brachten auch Ergebnisse, die sich sehen lassen konnten. Und wir hatten also, ich sagt, dass man nur im Seitenbereich nicht wie der Bundesrechnungshof so eine Praxis, dass man also nach 3 Jahren, wenn da das Jahr vorbei ist, mal hinguckt, ob das so und so weiter, sondern wir haben immer versucht, aktuell den Prozess der Planrealisierung auch über die Revision zu verfolgen und positiv zu beeinflussen. Die Losung hieß, nicht nur feststellen, sondern an Ort und Stelle verändern und auch beraten. Das waren Revisoren, die in der Regel Diplomwirtschaftler und auch eine Fachausbildung als Bauingenieur oder so irgendwie in dieser Richtung hatten. So, das ist also Planaufstellung, Plandurchführung. Ich will nur eine kurze Bemerkung noch machen zur Demokratie. Das ist hier schon gelegentlich angeklungen. Also ich behaupte, dass der ganze Prozess unseres Staatshaushaltsplanes, aller Finanzpläne, immer ein demokratischer Prozess war. Warum? Der Staatshaushaltsplan ging durch die Gremien der Volkskammer der DDR. Dort saßen Leute, die wussten, worum es geht. Es waren verdiente, in der Regel klug ausgebildete Leute mit Fachwissen. Und es ist doch so, die Einflussnahme in einem solchen Beratungsgremium ist ohnehin begrenzt, weil die Grundproportionen, die grundlegenden Möglichkeiten der Volkswirtschaft sind gesetzt. Es gibt also nur wenige Spielräume und genauso war das dann bei den Beratungen in den Bezirken, also in den Bezirkstagen und in den Gemeindevertretungen. Natürlich haben wir versucht, alles aufzunehmen, was möglich ist und da und dort zu korrigieren und Wünschen der Bürger entgegenzukommen, aber immer in einer, ich sag mal, bestimmten Toleranzgrenze. Das sei es in Kürze gewesen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.